SRF 3.
Die Krönung. Der Friedensvertrag mit der FARC beschert Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis. Der Protest. Die SVP ergreift das Referendum gegen die ihrer Meinung nach zu teure Energiestrategie 2050. Der Stress. Hunderttausende Japanerinnen und Japaner leisten mehr als 80 Überstunden im Monat. Fachleute warnen vor den Folgen. Das Wetter heute. Sonne und Hochnebel. Morgen gibt es viel Wolken und am Nachmittag wird es stellenweise nass. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos.
So hat es heute Vormittag, Punkt 11 Uhr, die Vorsitzende des Nobelkomitees in Oslo verkündet. Ich bin jetzt verbunden mit unseren Korrespondenten in Oslo und in Südamerika. Bruno Kaufmann, Juan Manuel Santos hat in den letzten Wochen tatsächlich als Friedensstifter von sich reden gemacht. Der kolumbianische Präsident hat zusammen mit dem Anführer der Guerilla-Bewegung FARC, Rodrigo Londoño, einen Friedensvertrag ausgehandelt. Allerdings ist das Abkommen noch nicht in Kraft, weil das kolumbianische Volk den Vertrag so nicht akzeptiert hat. Wie begründet denn das Nobelkomitee die Preisvergabe?
Ja, das Komitee sagt, dass Santos den Preis für seine entschlossenen Bemühungen, den mehr als 50 Jahre langen Bürgerkrieg zu beenden, bekommt. Das Komitee in Oslo unterstreicht aber auch zudem, dass diese Auszeichnung als Ehrung der über 220.000 Opfer des Bürgerkrieges zu verstehen sei. Und schließlich sei der Preis auch als Lob für das kolumbianische Volk zu sehen, welches die Hoffnung auf einen gerechten Frieden trotz des Neins in der Volksabstimmung vom letzten Sonntag noch nicht aufgegeben habe.
Hat denn das Nobelkomitee gesagt, warum nur in Anführungszeichen Santos den Friedensnobelpreis bekommt?
Nein, das Komitee im Namen von der Vorsitzenden Cassie Kullmann-Fiewe sagte, man kommentiere nie andere mögliche Preisträger, aber man hat eben versucht, in den Erklärungen eben auch sozusagen die Opfer und eben auch das kolumbianische Volk und auch all jene zu ehren, die zu diesem Friedensabkommen beigetragen haben.
Ulrich Achermann, Sie haben in den letzten Tagen auf unserem Sender über das Friedensabkommen berichtet. Haben Sie erwartet, dass Juan Manuel Santos diese hohe Auszeichnung erhalten würde?
Es hat so ein bisschen in der Luft gelegen, dass es so herauskommen könnte. Dass jetzt nur Santos in Anführungszeichen diesen Preis bekommt, ist ein bisschen überraschend. Ich hätte mir vorstellen können, dass auch der Chef der Guerilla mit ausgezeichnet worden wäre.
Ist der Preis an Santos gerechtfertigt? Ist dieses Abkommen, obwohl es das Volk in dieser Art ja bis jetzt noch nicht so toll findet, sein Verdienst?
Ja, es ist natürlich weitgehend sein Verdienst. Santos war ein Kriegstreiber in der sehr weit rechts stehenden Regierung von Ex-Präsident Álvaro Uribe, da war er der Verteidigungsminister und damit der Mann fürs ganz Grobe. Unter seiner Herrschaft im Kriegsministerium sind entscheidende Schläge gegen die FARC geschehen. Und insofern ist die Wandlung von Juan Manuel Santos schon sehr, sehr eindrücklich. Und ich glaube auch, dass die Auszeichnung jetzt für ihn diesem Friedensprozess gerade jetzt in dieser ganz komplexen Phase doch nochmals ein wenig Sauerstoff zuführt.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Ulrich Achermann aus Chile und Bruno Kaufmann aus Oslo. Juan Manuel Santos bekommt den Friedensnobelpreis 2016. Dazu gibt es auch viel Hintergrundinformationen auf srf.ch. Nun aber in die Nachrichtenredaktion zu Julia Villino. In Japan hat die Regierung erstmals umfangreiche Daten zu Überstunden zusammengestellt.
Knapp 10.000 Unternehmen seien zum Thema befragt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo. Knapp ein Viertel der japanischen Arbeitgeber habe angegeben, dass manche Mitarbeiter mehr als 80 Überstunden im Monat leisteten. Das Arbeitsministerium hat darüber hinaus im letzten Steuerjahr offiziell 93 Fälle von Suizid infolge von Überarbeitung anerkannt. Regierung und Polizei gehen aber von einer weit höheren Zahl aus. Axel Weber, der Verwaltungsratspräsident der Bank UBS, wird neuer Vorsitzender des Institute of International Finance, IIF. Weber übernimmt seine Aufgabe Anfang 2017. Das IIF ist die globale Vereinigung der Finanzinstitute mit 500 Mitgliedern aus 70 Ländern. Im Kanton Graubünden hat kurz vor 9.30 Uhr die Erde gebebt. Das Beben hatte eine Stärke von 3,8, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich. Das Epizentrum lag gut 20 Kilometer südlich von Thusis. Das Beben sei weit herum verspürt worden, auch in Chur habe es leichte Erschütterungen gegeben, schreibt die ETH Zürich weiter. Schäden seien nicht zu erwarten. Die SVP will gegen die Energiestrategie 2050 das Referendum ergreifen. Das Gesetzespaket verursache zu hohe Kosten, begründet die Partei ihren Entscheid. Daher sei es notwendig, dass das Volk zur Energiestrategie Stellung nehme. Unterstützt wird das Referendum von Branchenverbänden wie Gastro Suisse, Autoschweiz und Swissmem. Keine Unterstützung erhält es von den zwei größten Wirtschaftsverbänden, Economie Suisse und dem Schweizerischen Gewerbeverband. Die Eckpfeiler der Energiestrategie 2050 sind keine neuen Atomkraftwerke, mehr erneuerbare Energien und weniger Energieverbrauch. Das Parlament hatte das erste Maßnahmenpaket der Energiestrategie letzten Freitag deutlich angenommen. Der Kurs für das britische Pfund ist in der Nacht für kurze Zeit um fast 10% eingebrochen, auf den tiefsten Stand seit 31 Jahren. Genauso schnell, wie sie gefallen war, erholte sich die britische Währung aber wieder. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei zitierte einen Händler, der vermutete, dass jemand auf seiner Computertastatur versehentlich eine größere Verkaufsanweisung eingetippt habe als beabsichtigt. Es gab aber auch Spekulationen, dass Investoren aus China die Währung abgestoßen und dafür Dollar gekauft hätten. Und damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.146 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,915 gehandelt, der Dollar zu 98,09. Das Wetter. Je nach Region ist es teils sonnig, teils hat es auch zähen Hochnebel. Morgen sind die Wolken zahlreicher und am Nachmittag wird es stellenweise nass. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Biese rund 12 und im Süden 16 Grad.
Info 3 Mittag.
Afrika, das ist jener Kontinent, der am meisten vom Export von Rohstoffen abhängig ist. In Zeiten wie jetzt ist das heikel. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe sind im Keller. Entsprechend leidet die Wirtschaft vieler afrikanischer Länder. Diese bemühen sich deshalb, ihre Wirtschaft breiter abzustützen. Und das bietet Möglichkeiten für Schweizer Firmen. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier.
Auch in der Schweizer Wirtschaft gibt es sogenannte Afro-Pessimisten und Afro-Optimisten. Jene, die in Afrika vor allem Korruption, mangelnde Stromversorgung und viel zu viel Bürokratie sehen und damit ein No-Go für Businessleute. Und jene, die in Afrika vor allem ein brachliegendes Potenzial und ein Geschäft wittern. Peter Wiel vom Basler Agrochemiekonzern Syngenta gehört zu letzteren.
It is still the continent that is yet to really have a breakthrough in agriculture.
Afrika werde einen Durchbruch erleben in der Landwirtschaft. Die Frage sei nur, wann.
When, not if, it will happen.
Die meisten Menschen in Afrika sind in der Landwirtschaft tätig. Dennoch müssen afrikanische Länder Nahrungsmittel importieren im großen Stil. Und die Exporte aus der Landwirtschaft haben sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Syngenta Saatgut und Pestizide seien also gefragt, ist Wiel überzeugt.
A lot of people challenge me and say, you know, well, Syngenta shouldn't be going there with your pesticides, with your technologies. What we need is organic. What you have in Africa today is an organic agricultural sector.
Denn Afrika könne sich keine Biolandwirtschaft leisten. Die wachsende Bevölkerung müsse ernährt werden. Und dafür brauche es Pestizide und Technologie. So die Meinung des Syngenta-Vertreters.
The growing population in Africa in an affordable way is with technology.
Schweizer Großkonzerne wie Syngenta, aber auch Novartis, Nestle und andere sind schon lange präsent auf dem afrikanischen Kontinent. Nun entdecken aber auch immer mehr kleine, in Nischen tätige Unternehmen Afrika. Vor allem im Dienstleistungssektor, dem Sektor, der dort am schnellsten wächst. Andreas Stuber zum Beispiel bietet Softwarelösungen für Callcenters an.
In etwa 30 Jahren wird jeder dritte Menschenbürger ein Afrikaner sein und viele von diesen werden aus der bitteren Armut herausmigriert sein und das repräsentiert einen sehr großen Endkundenmarkt für uns. Also sobald Leute Strom beziehen, Wasser, Steuern bezahlen, Bankleistungen beziehen, sind sie im Prinzip ein Konsument von Callcenter-Dienstleistungen.
Vor 9 Jahren hat er angefangen. Heute hat er 40 Angestellte in Afrika. Hürden wie zu wenig schnelles Internet oder zu wenig gut ausgebildete Fachkräfte vor Ort hat Andreas Stuber heute nicht mehr zu überwinden.
Wenn wir eine Ausschreibung machen, dann kriegen wir schnell mal 500 Bewerbungen, also für Softwareingenieure. Und wir konnten im Prinzip bis jetzt sehr gut alle unsere Stellen besetzen.
Einzig die Stromversorgung, die sei nach wie vor ein Problem. Mit einem Generator sei dies zu lösen, für die Umwelt nicht die beste Lösung. Auch Kapitalverkehrskontrollen in afrikanischen Ländern können zum Problem werden. Die Nairas oder Dinars können nicht gewechselt werden. So besteht die Gefahr, auf einem Haufen Lokalwährungen sitzen zu bleiben. Dennoch kann Andreas Stuber das Geschäften in Afrika nur empfehlen, gerade im IT-Bereich. Die Afro-Optimisten in der Schweizer Wirtschaft werden zahlreicher. Doch noch immer sind sie in der Minderheit.
Anna Lemmenmeier aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Das war Info 3 auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Im Studio heute waren Patrick Seiler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.